Es ist schön, wieder mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen. Und bevor ich es vergesse, ganz liebe Grüße von Anne, meiner besseren Hälfte, an alle die, die sich noch an sie erinnern. Das hast du gesagt. Liebe Gäste, liebe Geschwister, 6 Tage nach Ostern. Wie geht es Ihnen dabei? War die Woche anders als vor Ostern? Wie ging es den Jüngern wohl nach Ostern? Es ist für uns sicherlich nicht einfach, uns hineinzufühlen in das, was sie empfanden. Karfreitag, dieses furchtbare Geschehen, aber dann auch vor allem diese 3 Jahre mit ihrem Meister zusammen Tag und Nacht unterwegs. Welch ein Vorrecht! Aber dann eben dieses furchtbare Szenario, aber dann eben auch die Auferstehung Jesu. Welch ein Triumph! Welch eine Erfahrung! Welch eine Botschaft und Nachricht! Und doch, Jesus machte sich irgendwie rar. Haben Sie sich auch manchmal gefragt, wieso war Jesus dann nicht ständig bei seinen Jüngern? Wieso immer wieder nur diese sporadischen Offenbarungen? Dann war er wieder weg, vielleicht länger weg, als er da war. Interessant. Ich habe gedacht, vielleicht ein bisschen so wie im Leben bei uns. Wir folgen Jesus nach. Und als wir ihn fanden, unser Leben ihm gegeben haben, dann war er so spürbar emotional bei uns. Und irgendwann mal kam eine Zeit einer gewissen vielleicht Ernüchterung. Jesus war zwar da, aber nicht immer so spürbar. Ein Wachstumsprozess, wie bei Kindern. Ein Baby fängt an zu weinen, wenn die Mutter nicht mehr im Blickfeld ist. Ein bisschen älter weint das Baby nicht, wenn alles normal läuft, wenn es die Mutter nur hört, aber nicht mehr sieht. Irgendwann mal, so ist es bei unserer Enkelin, hält sie es auch bei uns, den Opas und Oma aus, wenn die Mutter zur Arbeit geht und wir das sagen, jawohl, Mama arbeitet, sie kommt wieder. Alles gut. Vielleicht ist das so bei uns. Aber in unserem Text haben wir einen wunderbaren Bericht über Jesus, wie er sich den Jüngern offenbart. Ich finde das einen ganz fantastischen Text. Er bewegt mich immer wieder. Und ich habe diesen Text überschrieben, dem Auferstandenen begegnen. Oder persönlicher formuliert, der auferstandene Herr will Ihnen, will dir begegnen. Und ich habe auch heute 3 Punkte und ich hoffe ganz kurz, ich nehme meine Uhr hierher. Es geht hier um Begegnung, um Klärung und um Beauftragung. Begegnung, Klärung und Beauftragung. Der auferstandene Jesus begegnet seinen Jüngern, und zwar in ihrer ganz besonderen persönlichen Situation, so wie er mir und ihnen immer wieder ganz persönlich begegnen möchte. Die Situation der Jünger war gekennzeichnet durch den Frust des Misserfolgs. Wir haben es gelesen. Sie sind zusammen. Ist jemand schnell im Rechnen? Wie viele Jünger waren da dabei? Haben Sie es mitverfolgt, mitgezählt? Genau, 7. 7 Jünger dabei in einer Gemeinschaft. Man könnte fragen, wo waren die anderen 4? Ne? Bei den letzten wissen wir es. Sie waren da. Die Frage ist, was tut man, wenn Jesus nicht mehr im Blickfeld ist, der Meister einfach nicht da ist? Manche verurteilen den Petrus als den Initiator, der jetzt sehr schnell wieder ins alte Leben, in den alten Beruf zurückgleitet und wieder zu seinen Fischernetzen greift und deswegen nichts fängt. Aber man darf es vielleicht auch anders sehen. Manchmal ist es gut zu tun, was vor die Hände kommt, steht in der Bibel auch an einer anderen Stelle. Petrus sagt, ich will fischen gehen, die anderen sagen, wir kommen mit ganz der Leiter, ne? Sie folgen ihm. Aber was passiert? Sie arbeiten die ganze Nacht und fangen nichts. Kennen Sie solche Situationen? Abende, an denen Sie sich wünschen, morgens nicht aufgestanden zu sein, weil einfach alles schief gegangen ist. Entschuldigung, ich bin in Spanien, hier ist Urlaubsstimmung, sowas gibt es hier nicht, oder? Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ah, ich glaube nicht ganz. Das Problem ist ja, egal wo wir sind, wir nehmen uns selber immer mit. Mit all unseren Problemen und all dem, was da so ist, an vielleicht unverarbeitetem Leid oder wie auch immer. Ich glaube, ich muss nicht beschreiben, wie die Jünger sich gefühlt haben. Kalt, nass, deprimiert, die ganze Nacht geschuftet, für nichts, für die Katz, würden wir sagen. Eine ganz fruchtlose Nacht. Und dann ist Jesus da. Und ihr Lieben, ich finde das so toll. Jesus ist immer da. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen heute Nachmittag geht. Vielleicht sind Sie alle super Stimmung und alles ist in Butter und so. Vielleicht ist der eine und andere da und wir haben hier Beispiele, wo es nicht so gut läuft, wo gesundheitliche Probleme sind. Vielleicht sind da zwischenmenschliche Probleme, andere Dinge, Spannungen. Jesus ist da. Der Auferstandene ist da. Und er möchte dir, er möchte Ihnen heute, hier und jetzt begegnen. Als der fürsorgende Herr mit einem fürsorglichen Gruß. Kinder, ach, welch ein Wort. Habt ihr nichts zu essen? Ja, die Situation kennen wir wohl kaum, wo wir nichts zu essen haben. Die Jünger hatten's. Aber dann mündet dieser fürsorgliche Gruß in dieser, ich denke, dem Petrus bekannt vorgekommenen Aufforderung: Werft euer Netz aus. Ah, ich glaube, er hat sich erinnert. Da war irgendwas vor 3 Jahren. Ach ja. Und irgendwie überlegt er diesmal nicht mehr lange, sondern wirft das Netz aus und das am Morgen, wo man vielleicht normalerweise nicht fischt. Und siehe da, sie machen einen reichen Fischfang, 153 Fische. Jemand hatte die Mühe, sich gemacht mitzuzählen. Große Fische, wow. Wenn Gott gibt, ihr Lieben, dann gibt er große Fische. Wenn Gott aus Wasser Wein macht, dann macht er den besten Wein. Gott macht keine halben Sachen. Ach, wie toll. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern. Er begegnet ihnen in Fürsorge und mit Segen. Ja, ein Gottes Segen ist immer noch alles gelegen. So könnte man Psalm 127 beschreiben. Das ist der schöne Vers 2. Kennen Sie ihn? Ich liebe ihn. Da heißt es: Es ist umsonst, dass sie früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt es Gott im Schlaf. Hey, toll. Ja, das war das, was die Jünger hier erlebt haben. Früh aufgestanden oder spät zu Bett gegangen oder wie auch immer. Aber keinen Segen erfahren. Ihr Lieben, Christsein heißt, auf Gottes Kosten zu leben. Christsein heißt, auf Gottes Kosten zu leben. Von seinem Segen zu schöpfen zu nehmen. Gnade um Gnade, wie es in Johannes Kapitel 1 heißt. Und wir merken dann, diese Begegnung findet statt in Fürsorge, mit herzlichem Gruß, aber bei Petrus dann noch in einem unbändigen Verlangen, Jesu Nähe zu erleben. Wir haben es gelesen. Petrus kann es nicht abwarten. Damals am Ostermorgen, wir haben es gelesen, als die zwei zum Grab liefen, war er der Zweite. War nicht so schnell. Ein alter Mann ist Kadet, so, gell? Aber jetzt, hier, wo Jesus am Ufer steht, dann gürtet er sich um. Er war nicht splitternackt, aber halt in Unterwäsche, wie das üblich war. Er gürtet sein Obergewand um. Nicht wirklich praktisch zum Schwimmen, denke ich mal. Aber er will zu Jesus. Das Boot ist ihm zu langsam. Er springt und er schwimmt. Er will Jesus begegnen. Frage mich, und ich darf Sie fragen. Wovon ist Ihr Leben gekennzeichnet? Was beinhaltete Ihr tiefstes Verlangen? Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, schreibt der Psalmsänger. Ach, wie schön es wäre, wenn es immer so bei uns wäre. Sie kommen ans Ufer, welch ein Bild. Müde, durchnässte, frustrierte Männer sehen ein Kohlefeuer gelegt und damit wohlige Wärme, ein Fischduft durchzieht die Luft, da ist Brot, ich weiß nicht, ob es Kaffee gab, aber eine herrliche Einladung zum Frühstück an seine Jünger. Ich musste so am Psalm 23 denken, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde sogar da. Ihr Lieben, das ist Jesus, der auferstandene Herr. Er begegnet mir, er begegnet dir in der Situation der tiefsten Trauer, des tiefsten Frustes. Und er deckt den Tisch und lädt ein, sich zu laben an seiner Gnade, an seiner Liebe. Welch ein Herr! Ich komme zum Zweiten. Es gibt da etwas zu klären. Und zwar vor allem bei Petrus. Wir erinnern uns, entgegen seiner dreifachen Beteuerung Jesus gegenüber, wenn ihn alle verlassen würden, er würde es nicht tun, hat er auch nicht wirklich, aber er hat ihn dreimal verleugnet. Da ist eine Konfliktsituation, oder? Und die Frage ist, wie geht man damit um? Kennen Sie Konflikte in Ihrem Leben? Auch in Spanien? Gibt es auch, ne? Ja. Hier bei Petrus, ich weiß nicht, ob Jesus ein Problem damit hatte, aber es gab etwas zu klären. Ich denke, Klärungen sind wichtig. Als Deutsche leben wir in so einer Schamkultur, die uns das erschwert. Wir konfrontieren ungern den anderen. Wir meiden unangenehme Gespräche, oder? Ist viel bequemer. Allerdings, wenn wir so leben, gibt es immer mehr Ballast in unserem Leben. Da nimmt immer mehr zu in unseren Ehen, in unseren Familien, mit den Kindern, auch in den Gemeinden. Und die Frage ist, wie klärt man? Ein paar Punkte zur konstruktiven Klärung von Konflikten. Falls Sie mal welche haben sollten, vielleicht erinnern Sie sich daran. Konflikte sollte man zur richtigen Zeit klären. Die richtige Zeit ist, wenn es eine entspannte Situation gibt. Wenn der Ärger verraucht ist, wobei jeder seine Strategie hat, wie er mit dem Ärger umgeht, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Die Bibel sagt, man sollte aber solche Dinge trotzdem vor Sonnenuntergang klären. Ne? Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, schreibt Paulus an die Epheser. Man sollte es vielleicht am richtigen Ort tun, wo man einander hören kann, nicht gestört wird. Einer muss die Initiative ergreifen in so einer Situation. Das hat Jesus hier getan. Wichtig ist, dass wir klar miteinander kommunizieren. Und vielleicht haben Sie gehört, wir haben nicht nur zwei, sondern vier Ohren. Und alles, was wir sagen, hat auch vier Eckpunkte, vier Aussagen. Jede Aussage, die Sie und die ich mache, auch jetzt, beinhaltet Information, beinhaltet Appell, beinhaltet einen Punkt der Beziehung und beinhaltet auch immer eine Selbstaussage. Ich kann nichts sagen, was ich nicht denke, logisch. Und genauso hören Sie auch, mit vier Ohren. Und das kommt immer darauf an, in welcher Beziehung Sie zu der Person stehen. Wenn Sie die Person mögen und alles gut ist, werden Sie die Information wahrnehmen. Wenn die Beziehung angespannt ist, werden Sie eher einen Appell hören oder mit dem Beziehungsohr hören. Ja? Wenn die Frau sagt, Schatz, der Mülleimer ist voll. Ach toll, schon wieder. Wenn die Situation angespannt ist, du musst mich nicht immer dran erinnern, wird der Mann sagen. Ne? Ich muss weiter eilen. Man muss auf den Punkt kommen, das ist wichtig. Wichtig ist, wenn wir Beziehungen klären, Ich-Botschaften zu formulieren, nicht Du-Botschaften. Ich habe den Eindruck, mir scheint es, ich habe das Gefühl, ich fühle mich und so, ne? Nicht du hast oder so, das ist nicht hilfreich. Wir können von Jesus lernen und jetzt muss ich schnell weitergehen. Er macht es nach dem Frühstück. Mit hungrigen Mägen ist es schwer zu diskutieren oder Dinge zu klären. Ist schon gut, wenn man was Gutes vorher gegessen hat. Das macht Jesus. Jesus überwindet das Böse mit Gutem. Er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, Petrus, du, erinnerst du dich noch? Damals, ne? Nein, macht er überhaupt nicht. Die Jünger sind da, die haben ihn alle verlassen, im Stich gelassen. Kein Wort darüber. Ich habe mich gefragt, wie hätten Sie dieses Problem geklärt, wenn das so entstanden wäre? Hätten wir es überhaupt geklärt? Hätten wir gesagt, naja gut, schwamm drüber, irgendwie wird sich das schon finden oder so. Aber Petrus wäre wahrscheinlich nicht so ein Mann des Segens geworden, wenn diese Klärung nicht erfolgt wäre. Und Jesus klärt. Er ergreift die Initiative und er stellt eine Frage. Und zwar ist das eine Beziehungsfrage. Und ihr Lieben, das ist immer der Kern der Sache in unseren Konflikten. Es geht immer um Beziehungen. Deswegen sind die Menschen, die uns am nächsten sind, auch die, die uns am stärksten verletzen können. Und die Frage, die Jesus Petrus stellt, und ich will mich jetzt hier nicht auf die griechische Form der Liebe einlassen, ist die der Beziehung. Petrus, liebst du mich? Ist dein Herz bei mir? Und ich will nur kurz sagen, Jesus gebraucht hier das Wort Agape, die göttliche, die selbstlose Liebe, während Petrus antwortet mit Philo, einer Freundschaftsliebe. Dreimal fragt er, dreimal antwortet Petrus und wird irgendwann mal traurig, ist doch klar. Dreimalige Verleugnung, dreimalige Frage. So ist das. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, wie gehen wir mit dem Versagen anderer um? Kommen wir noch gleich kurz drauf. Petrus ist ehrlich. Und eins wird deutlich, aus eigener Kraft ist nur freundschaftliche Liebe möglich, aber nicht die göttliche Liebe, die Liebe Agape. Und die gute Nachricht ist, die Liebe Gottes, ihr Lieben, ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Römer 5, Vers 5. Wir dürfen auf Gottes Kosten leben. Es geht um seine Liebe, nicht um unsere Leistung. Und ein drittes und letztes, der Auferstandene begegnet in der Beauftragung zum Dienst und zur Nachfolge. Weide meine Lämmer. Welch eine Fürsorge wird Petrus anvertraut. Weide meine Schafe, leite sie, übernehme Verantwortung. Aber dann eben auch in der Aufforderung zur Nachfolge. Folge mir nach. Hier ein kleiner Punkt. Petrus interessiert es, was mit dem anderen Jünger wird. Ihr Lieben, manchmal haben Menschen und auch Christen ein ungesundes Interesse am anderen. Warum, wieso, wofür? Jesus sagt Petrus, hey, das ist nicht dein Ding. Folge du mir nach. Ihr Lieben, nehmen wir uns das zu Herzen. Folge du mir nach. Es geht um mich, um meine Beziehung zu Gott. Mit dem anderen wird Gott auch klarkommen. 6 Tage nach Ostern und damit nach der Auferstehung Jesu. Was bewegt uns? Was bewegt Sie? Wie leben wir? Der auferstandene Herr möchte uns begegnen. Jeden Tag neu. Ja, er möchte in einer engen Lebensgemeinschaft mit uns leben. Laden wir ihn neu ein. Egal in welcher Situation wir sind, rechnen wir mit seiner segnenden Gegenwart und profitieren wir von ihm, dem lebendigen Herrn, denn er selbst, der Auferstandene, wird und will mit uns gehen. Amen.